Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ijoma Mangold, kulturpolitischer Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Frenzel.
Herr Mangold, wir haben heute so einige Ereignisse, über die wir diskutieren, aber vor allem erstmal einen Namen, einen Preisträger. Der Schweizer Autor und Dramatiker Lukas Berfuss erhält den Georg-Büchner-Preis 2019 und für uns ist er mal abgetaucht in die Tiefen der Zentralbibliothek Zürich.
Im vierten Untergeschoss der Zentralbibliothek Zürich befindet sich das Freihandlager. Ein unübersehbares Meer von Büchern steht da in Rollregalen und wartet darauf, dass sie von einem interessierten Leser befreit werden. Für einen Augenblick der intimen Lektüre, um dann wieder für Jahre, für Jahrzehnte zurückgestellt zu werden. Zurückgestellt mitsamt ihren Geschichten ins Regal.
Zurück ins Regal, der Schweizer Schriftsteller Lukas Berfuss. Seine Bücher dürften jetzt nach vorne wandern in den Buchhandlungsbücherregalen, Büchner-Preisträger 2019. Herr Mangold, wie weit vorne stand er denn schon vorher in Ihrem Bücherregal?
Ich bin kein großer Lukas Berfuss-Kenner, aber wann immer ich vor allem mit seinem letzten Roman, ich glaube, der ist 3 Jahre alt, Hagrid, in Berührung kam, war ich dann sehr beeindruckt von seiner stilistischen Raffinesse. Er ist ein politischer Autor, aber er ist auch einfach ein großer Stilist und an dem Hörbeispiel, das einen ja nun wirklich in seinen Sog gezogen hat, konnte man es auch merken. Nicht zuletzt natürlich auch wegen dieser doch irgendwie auf deutsche Ohren besonders literarisch klingenden Schweizer Färbung.
Mhm, ja, für einen Schweizer war er unglaublich schnell, muss ich sagen.
Auch das ist wohl wahr.
Wir sprechen ausführlicher über Lukas Berfuss, was ihn auszeichnet. Einige Stichworte haben Sie genannt. Er selbst hat reagiert mit einem schönen Bild auf diese Ankündigung, dass er den Preis erhalten wird, den Büchner-Preis. Seine Aussage, das ist der Engelskuss, der einen da trifft. Heute Vormittag hat die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung bekannt gegeben, wer den diesjährigen Georg-Büchner-Preis erhält, also einen der renommierten deutschen Literaturpreise. Es ist der Schweizer Essayist, Erzähler und Dramaturg und Dramatiker Lukas Berfuss. Ijoma Mangold ist an meiner Seite, kulturpolitischer Korrespondent der Zeit. Vorher waren Sie Literaturchef bei der Wochenzeitung aus Hamburg. Wie ist das für Sie, wenn ein solcher Name aus dem Juryhut gezaubert wird? Ist das auch immer so ein Überraschungsmoment oder hat man da insgeheim schon so kleine Listen und denkt, der könnte, die könnte?
Na, das erkennen wir jetzt einen Generationenbruch und eine Generationenablöse am Werk. So in den Nullerjahren hatte man manchmal immer das Gefühl, da zauberten die Namen aus dem Hut, von denen man überzeugt war, die hätten den Büchner-Preis schon vor mindestens 30 Jahren bekommen.
Also so ein bisschen
wie Alexander Kluge, ja. Wo man dachte, kann doch nicht wahr sein. Und diese Generation, wenn man böse ist, könnte man sagen, jeder, der den Büchner-Preis potenziell bekommen könnte, hat ihn dann irgendwann auch bekommen. Nun ja, jedes Jahr ein Preis, da kriegt schon jeder irgendwie was ab. Und jetzt haben wir natürlich einfach die nächste Generation für mich selber. Ich bin Jahrgang 1971, also ungefähr so alt wie Lukas Berfuss.
Ich meine genau identisch, auch so 71, ja.
Mhm. Genau. Ich bin dann selber immer so ein bisschen peinlich überrascht, weil es ja einem das eigene Altern vor Augen führt. Ach, deine Generation ist jetzt dran, den Büchner-Preis zu bekommen.
Ja, aber Herr Mangold, ich kann Sie beruhigen. Also unsere erste Reaktion im Newsflow war, ach, der ist ja noch nicht so alt.
Also. Theresia Mora, die große Schriftstellerin, hat ihn, glaube ich, letztes Jahr bekommen. Und da sieht man, das ist jetzt die 70er-Generation kommt jetzt ran. Und das ist auch gut so, weil die sind jetzt in der Phase einer Kanonisierung.
Mhm. Was hat denn diese Generation drauf? Oder was hat jetzt ganz konkret im Falle Lukas Berfuss, was sind denn Dinge, die ihn auszeichnen? Sie haben ja so ein paar Stichworte gerade schon genannt in der Begrüßung.
Ja, ich glaube, das, was ihn auszeichnet, ist eigentlich gar nicht generationentypisch und das macht auch seinen Erfolg aus. Die deutsche Gegenwartsliteratur ist, würde ich sagen, seit den 90er Jahren, da waren diese Autoren alle am Anfang ihres Lebens und ihres Schreibens, hat sie sich bewusst distanziert von dem allzu politischen Gestus. Denn der war von den Altvorderen, von Heinrich Böll und von Günter Grass und so weiter besetzt. Und hatte etwas Leergelaufenes und Leierndes. Und man wollte jetzt nicht mehr der interventionistische Schriftsteller sein. Und das sind immer so Pendelbewegungen. Also dann ging das Pendel gewissermaßen ganz in die Enthaltsamkeit, in die Distanz, in die Vornehmheit, wenn man so möchte. Während die Kritik in den Jahren immer sagte, wo bleibt das politische Bewusstsein? Und die wenigen Autoren, die das dann besetzten, die durften auch immer mit einem großen Hallo rechnen. Mhm. Und dazu gehört unbedingt natürlich Lukas Bärfuß, der die Idee des empörten linken Schriftstellers mustergültig ausfüllt, manchmal für mich mit allzu leicht abrufbarem Pathos, aber weil er gleichzeitig doch auch wirklich ein toller Stilist ist, kann man damit immer umgehen. Und
können Sie ihm das verzeihen? Also nicht nur der politisch engagierte Schriftsteller, bei dem man sich dann irgendwann fragt, wo bleibt eigentlich das Werk jenseits der Botschaft? Ich habe eine interessante Stelle gefunden in seinem Essayband Stil und Moral. Ja. In gewisser Weise über den Sinn seiner eigenen Arbeit, der literarischen Arbeit insgesamt.
Jede Minute, die Sie mit der Lektüre von feinsinnigen, die Geworfenheit der menschlichen Existenz beleuchtenden Essays verbringen, tun Sie nicht nur nichts gegen das Elend, in Wahrheit lassen Sie es sich vergrößern. Aber ich höre schon den Einwand aus den hinteren Reihen, wir brauchen doch eine Initialzündung, einen Auslöser, ein Signal, das uns aus der Lethargie reißt. Und was, wenn nicht die Literatur, kann uns auf die Aktion vorbereiten? Unsinn, liebe Freunde, Sie lügen sich damit selbst in die Tasche. Und natürlich wissen Sie das auch. Man kann sagen, je größer der Kunstgenuss, je tiefer die Apathie, desto größer die Absonderung von den Bedürfnissen ihrer Umwelt.
Das schreibt der Büchner-Preisträger Lukas Bärfuß, Ijoma Mangold. Literatur als Flucht, als, wenn man ihn da richtig versteht, als fahrlässige Flucht.
Man kann ihn da nicht richtig verstehen, weil dieser Text so genial mehrfach gebaut ist und auf so vielen Ebenen quasi schon meta-ironisch ist, dass man nicht mehr weiß, ob er den Status des eigenen Textes selbst ironisiert oder ob dahinter noch eine festgreifbare Botschaft herauszugreifen ist. Wir von den Hinterbänklern, um Lukas Bärfuß' Formulierung aufzunehmen, wir sind jedenfalls erfreut, wenn unser politisches Bewusstsein herausgefordert wird und gleichzeitig unsere ästhetische Anspruchshaltung nicht enttäuscht wird. Und das hatte Bärfuß in dem Beispiel ja auch schon wiedergebracht, denn er selber schreibt diesen Text natürlich genau in einem solchen feinsinnigen, elaborierten Stil, den man für Eskapismus halten könnte.
Das ist dann möglicherweise die Weiterentwicklung zu einer Generation Grass und Böll.
Absolut.
Ja, also natürlich. dieses im Prinzip diese postmoderne, ironische Doppelung eigentlich dieser Beobachtung selbst in dieser Rolle zu sein, denn in der Tat, er liefert es ja. Er ist ja sozusagen in der Rolle, die er da kritisiert. Wir haben darüber gesprochen, dieser Büchner-Preis ist ein ganz wichtiger Preis, der wichtigste, sagen viele, obwohl, ich glaube, von den Verkaufszahlen sind die Buchpreise der Buchmessen der Deutschen wichtiger.
Also ja, man kann die auch schwer vergleichen, weil der Deutsche Buchpreis wird wirklich für ein einzelnes Werk vergeben und das heißt aber auch, wenn der vergeben wird, dann kaufen alle Leute dieses Werk. Dieses Buch, diesen Roman, wenn der Büchner-Preis ja wirklich ein Lebenswerk, also den Werkcharakter auszeichnet, in dem Sinne auch der etwas, nicht akademischere, aber doch etwas philologischere Preis ist, also der den dauerhaften, kanonisierten Rang eines Autors abbildet.
Ist das denn auch ein Preis, der im Prinzip eine Art politisches Statement mitbringt oder mitbringen kann? Das politische Engagement, Bärfuß ist eben jemand, der in der Schweiz schon lange den Populismus, die Phänomene kritisiert, aber zum Beispiel auch in Deutschland damit in jüngster Zeit aufgetreten ist. Also muss man das auch so lesen?
Also diese Vermutung oder diese Lesart gibt es ja zum Beispiel oder gab es sehr lange beim Nobelpreis in ganz starker Weise, wo man sagte, die entscheiden fast nur politisch und gar nicht literarisch. In dem Ruf steht der Büchner-Preis überhaupt nicht. Die Jury aus der Darmstädter Akademie ist im hohen Maße, würde ich sagen, eine ästhetisch hellhörige Jury. Aber natürlich ist auch das politische Bewusstsein eine Kompetenz eines Schriftstellers, die in dem Sinne auch nichts Unliterarisches ist, ja. Also auch das ist die Qualität, die ein Schriftsteller haben kann. Und wenn wir an Émile Zola denken, naja, was wäre die, ich weiß gar nicht, wie viel war es, die Zweite Republik gewesen? Die Erste Republik, nein, die Zweite Republik.
Die Dritte. Ja, ich meine, es ist die Dritte, ja.
Die Dritte Republik ohne sein Ich klage an, Jacques. Mhm. Das konnte er aber auch nur als Schriftsteller. Also der Schriftsteller verfügt schon auch über besondere Fähigkeiten, die Gesellschaft wachzurütteln, auch wenn es jetzt ein bisschen abgetratscht als Formulierung klingt.
Er rüttelt wach, zumindest heute mit der Nachricht, dass er den Preis bekommt. Der Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuß erhält den Georg-Büchner-Preis 2019. Da hat sich mächtig was zusammengebraut in dieser gierenden Masse AfD. So hat sie Parteichef Alexander Gauland ja selbst mal bezeichnet. In allen fast allen Landesverbänden toben heftige Machtkämpfe zwischen dem radikalen Flügel, der sich selbst so bezeichnet, Flügel, und den gemäßigteren Kräften. In Nordrhein-Westfalen ist deshalb gerade der Landesparteitag im Eklat auseinandergegangen, ohne richtigen Vorstand. Die Liste der Beispiele könnte unsere ganze Sendestrecke jetzt füllen. Die grundsätzliche Frage ist überall die gleiche. Und die geht zur Bewertung an meinen heutigen Gast, an Ijoma Mangold von der Zeit. Muss die AfD sich klar abgrenzen von allem Völkischen, von den Rechtsnationalen, um einen Björn Höcke und wie sie alle heißen?
Also ich halte das Völkische im buchstäblichen Sinne für verfassungsfeindlich. Und wenn eine Partei am demokratischen Pluralismus mitspielen will, dann muss sie sich davon nicht nur abgrenzen, sondern darf damit nicht verwechselbar sein. Und die AfD ist selbstverständlich, spielt die immer zu auf diesem Rand. Das tut sie eigentlich natürlich schon sehr lange. Und sie hat in ihrer historischen jungen Erfahrung aber doch gelernt, dass die Radikalisierung ihr bisher nie geschadet hat. Wir außenstehenden Beobachter, wir hatten ja immer die Hoffnung, das wird die AfD zerlegen. Sie wird diese Zerreißprobe nicht bestehen. Je radikalisierter sie wird, desto unwählbarer wird sie dann doch für das konservative Milieu, das ihre Basis ausmacht. Das war bisher aber nicht so. Von, wie hieß der Gründer?
Bernd Lucke
ja. Über Frau Petri bis zu Meuthen und Gauland. Das war eine permanente Radikalisierung und die Partei hat aber in Wahrheit davon profitiert. Die Partei hat immer die Erfahrung gemacht, je weiter sie sich rechts rauslehnt, desto mehr erweitert sie den Raum des gesellschaftlich Akzeptablen.
Das wäre schon eine interessante Erfahrung, wenn wir in ungefähr 2 Jahren rückblickend auf Alexander Gauland und andere sagen, naja, das waren ja noch die Gemäßigten, mit denen man gut leben konnte. Ich frage mich, ob...
So haben wir übrigens natürlich, als Herr Lucke an der Macht war, nicht geredet.
Nein, genau. Also manchmal muss man da auch selbstkritisch zurückgucken, ob man mit allen Beteiligten da auch immer, gerade mit der Anfangs-AfD, die ja vor allem diesen Euro-Rettungskurs kritischen politischen Kurs verfolgt hat, ob man da immer politisch auch fair umgegangen ist, auch in der Berichterstattung.
Ich glaube nicht.
Jetzt ist aber natürlich die Situation, dass wir ja an verschiedenen Punkten Radikalisierung sehen und auch in ihren Folgen. Wir haben den Mord an dem Regierungspräsidenten Lübcke. Wir haben insgesamt eine sich verschärfende Stimmung. Wir stehen 2 Jahre vor dem Jahrestag des NSU-Urteils, also wo wir auch sehen, es gibt wirklich politisch motivierte Gewalt von rechts. Weswegen ich mich frage, ob diese Logik, die Sie gerade beschrieben haben, nicht vielleicht doch an ein Ende kommt. Also wo auch viele Menschen sehen, das ist zu heftig. Das ist im Prinzip möglicherweise das, was in den 70er Jahren in linksalternativen Milieus stattgefunden hat, die dann irgendwann abgeschreckt waren vom RAF-Terror.
Absolut. Die Parallele ist sowieso deswegen sehr naheliegend, weil die neue Rechte sehr viele Methoden, vor allem auch der Selbstdarstellung, der Intervention und so weiter, von links übernommen hat. Dass die Partei die Alternative für Deutschland heißt, ist ja auch kein Zufall. Die Alternativen, war die Gründungsidee der Grünen. Mhm. Also das gesamte Programm einer Gegenöffentlichkeit. Alle die Linken, nicht nur Begriffe, sondern Praktiken, wurden jetzt von rechts besetzt. Und insofern kommen natürlich auch die ähnlichen Dilemmata zum Ausdruck. Naja,
auch diese Logik bei den Grünen, ohne jetzt, liebe Grüne, bitte nicht aufschrecken, hier alle Gleichsetzungen machen zu wollen. Aber bei den Grünen hieß es in den 80er Jahren Standbein und Spielbein. Also gerade auch mit den Parlamenten, dass man aber gleichzeitig die Bewegungen, die neuen sozialen Bewegungen nicht verlieren wollte, mit etwas radikaleren Ansätzen.
Außerparlamentarische Opposition, das ist für die AfD Pegida.
Genau, aber da würden ja auch viele innerhalb der AfD schon nicht mitgehen. Wir hatten heute bei den Kollegen im Deutschlandfunk Jürgen Meuthen im Interview, einen der Bundesparteivorsitzenden, der Parteisprecher, der im Prinzip nach wie vor dieses Bild vor Augen hat oder es zumindest so rhetorisch verkauft von einer bürgerlichen AfD.
Wir haben einen Auftrag. Wir wollen in diesem Land die führende konservative Kraft sein. Und da sind solche Positionen, die tatsächlich antisemitisch oder rechtsextrem sind, nicht willkommen. Und wir können das nicht dulden, wir dulden das nicht. Und hier müssen wir energisch durchgreifen. Das führt zu einer gewissen Unruhe, das ist völlig klar. Die müssen wir in Kauf nehmen, aber wir waren da ganz klar Disziplin und gehen strikt unseren Weg.
Sagt Jürgen Meuthen. Die Frage ist, hat die Parteispitze das noch im Griff oder ist das schon zauberlehrlingshaft der Moment, wo es ihnen entgleitet?
Ich glaube sogar noch vor der Frage, ob die Parteispitze das im Griff hat, würde ich auf einer grundsätzlichen Ebene Herrn Meuthen widersprechen, und zwar als selbsternannter Gralshüter von Bürgerlichkeit. Nein, die AfD ist natürlich keine bürgerliche Partei, denn zum bürgerlichen Command gehört es, nicht auf Instinkte zu setzen, nicht die Entgrenzung zu predigen, sondern Affektdisziplinierung. Wenn es überhaupt eine bürgerliche Tugend gibt, dann ist es Affektdisziplinierung. Und davon hat die AfD, ob wir Herrn Gauland anschauen oder Herrn Meuthen anschauen, auch auf der Ebene schon gar nichts. Gauland ist jemand, der das ungeheuer genießt im Moment, die Instinkte seiner Anhängerschaft immer über den Rand schlagen zu lassen. Deswegen die Frage zu sagen, haben die das noch im Griff? Naja, Herr Gauland hat es bewusst, wie Sie sagten, wie der Zauberlehrling, bewusst diese Geister auch gerufen. Denn seine größte Befriedigung ist es, seine frühere Partei, die CDU, in der er sich nicht angemessen anerkannt fühlte, zu vernichten. Und das ist die wahre Zerstörung der CDU von Herrn Gauland. Der hat da ja einen richtigen biografischen Rachefeldzug. Und für die Rache ist einem jedes Mittel recht.
Mhm. Vor diesem Hintergrund all dieser Debatten gibt es gerade eine Petition, die online die Runde macht, ein Aufruf für eine Enquete-Kommission im Bundestag, rassistische und rechtsextreme Gewalt konsequent bekämpfen und aufarbeiten. Das ist die Forderung, unterzeichnet unter anderem als Erstunterzeichner von Iris Berben, Günter Wallraff, Gesine Schwan, viele Organisationen auch aus dem Flüchtlingsumfeld. Das ist eine Online-Petition. Sie können auch, wenn Sie wollen, Herr Mangold.
In mir sträubt sich immer alles dagegen, Petitionen zu unterschreiben, deren Gegenteil kein vernünftig denkender Mensch, kein Bürger guten Willens je behaupten würde.
Mhm. Also ich finde, das ist Ihnen zu einfach.
Ja, ich kann zum Beispiel auch nicht gegen Krieg sein, weil ist doch logisch, keiner würde für den Krieg sein. So.
In manchen Situationen wahrscheinlich schon, aber mit Blick auf diese Debatte, ich glaube, was dahinter steht, und vielleicht ist das gar nicht so selbstverständlich, diese Frage ist, wie genau müssen wir eigentlich hinschauen und müssen wir genauer hinschauen? Ich glaube, das ist ja auch, Fall Lübcke ist erwähnt, andere Fälle, wie
wir
gesagt, der zweite Jahr.
Wir müssen uns mal fragen, warum die Akten des NSU-Prozesses für 120 Jahre gesperrt werden. Was soll da eigentlich weggesperrt werden? Welche möglicherweise weiteren Vernetzungen sollen nicht aufgearbeitet werden? Ich glaube, da liegt der Hase im Pfeffer und da lohnt es sich unbedingt noch stärker. Und
nein,
genau hinzuschauen.
Ich merke doch, da ist so ein bisschen Zorn und Wunsch ist bei Ihnen schon da.
Das reicht nicht für die Petition.
Alles klar. Sie waren noch Kinder, das schreibt die Süddeutsche Zeitung heute, über einen Fall, den längst nicht mehr nur die Boulevardpresse beschäftigt. 5 Jungen sollen am Wochenende eine 18-Jährige vergewaltigt haben in Mülheim. 3 14-Jährige und 2 12-Jährige, weswegen es jetzt eine Debatte darüber gibt, müssen wir über eine Absenkung des Alters nachdenken, ab dem ein Kind strafmündig ist.
Der Deutsche Richterbund ist dagegen, das Alter für die Strafmündigkeit herabzusetzen. Das hat unter anderem der Chef der Polizeigewerkschaft Wendt gefordert. Anlass ist eine Vergewaltigung in Mülheim an der Ruhr, bei der auch 12-Jährige tatverdächtig sind. Nach Ansicht des Vorsitzenden des Richterbundes, Gnieser, hat sich das Jugendstrafrecht aber im Grundsatz bewährt. Daher sehe man keine Notwendigkeit, dass schon unter 14-Jährige als strafmündig gelten. Bei Bedarf könnten die Jugendämter und die Familiengerichte schon heute einschreiten. So sieht es auch der Deutsche Kinderschutzbund. Geschäftsführerin Huxoll von Ahn sieht die Jugendämter in der Pflicht zu reagieren. Sie müssten sich das Verhalten eines Kindes im Einzelfall anschauen.
Stimmen zusammengefasst von Uwe Lüb, weiter an meiner Seite hier im Studio, Ijoma Mangold, Redakteur im Feuilleton der Zeit. Die Rationalität liegt hier in diesem Fall und auch bei dem, was wir gerade gehört haben, sicherlich bei den mäßigeren Stimmen. Und doch bleibt ein ungutes Gefühl, wenn diese Bengel dann mit Siegerpose aus der Polizeistation herausmarschieren. Das sind dann die Fotos, die vor allem die Boulevardpresse zeigt.
Ja, aber ich bin immer auf der Seite der Rationalität, hoffe ich. Und ich finde das Rechtssystem auch deswegen so toll, weil wir als Bürger, die wir Zeugen eines Vorgangs werden, mit unseren Gefühlen und Affekten dabei sind. Und dann kommt aber die Erfahrung, die über Generationen gewachsene Erfahrung des Rechtssystems hinein und bringt abstrahierendere, distanzierendere Einschätzung. Und es hilft ja auch, was heißt es denn jetzt, das Strafmündigkeitsalter herabzusetzen? Was wollen wir denn mit Strafe erreichen? Wenn ich einem Zweijährigen, der schreit, ich bringe jetzt ein übertriebenes Beispiel, aber die Analogie mag manches, wenn ich einem Zweijährigen, der laut schreit, eine Ohrfeige gebe, halte ich das auch für einen sinnlosen Akt, weil ich weiß, dass der Zweijährige überhaupt keine Kausalwirkung oder Beziehung herstellen kann zwischen dem Schmerzmoment und dem, was es vorher getan hat, geschrien zu haben. Und so gilt das natürlich auch für einen, vermutlich nehme ich an, auch für einen Zwölfjährigen. Strafmündigkeit meint ja auch, dass es muss ja im Kopf des Täters irgendetwas ausgelöst, wenn der musste die Strafe als die sinnvolle Reaktion auf sein Verhalten begreifen. Und dazu gehört eine gewisse Form von Selbstverantwortung, die man als Zwölfjähriger, weiß ich nicht. Also.
Ja, Verantwortung, die offenbar so groß ist oder vielmehr das Vermögen, eine solche Tat zu begehen. Ich glaube, das ist die Diskrepanz, die für viele da ist.
Eine
der schrecklichsten Taten, ja, die man ja auch wirklich Erwachsenen zuschreibt, wo man sich auch fragt, wie ist das überhaupt möglich? Also wo man ein gewisses Erwachsenensein fast schon unterstellt. Mit Blick auf das, was Sie zur Strafe gesagt haben, Strafe hat aber natürlich auch noch eine weitere Funktion, gerade im öffentlichen Raum, nämlich so etwas...
Wiederherstellung der Gerechtigkeit.
Genau, also es gibt viele Menschen, die beobachten Ausgleich. Einen solchen Fall und die fragen sich natürlich, ist der Staat und seine Institution, in dem Fall die Justiz, in der Lage, so etwas zu sanktionieren und ausreichend zu sanktionieren? Und ich glaube, wenn die Diskrepanz da zu groß wird, dann hat man unabhängig von dem einzelnen Täter und was das bei dem auslöst, auch ein Problem.
Das ist ein furchtbarer Vorfall, von dem wir hier hören, und über den wir natürlich auch noch viel zu wenig Genaues wissen. Aber es ist doch jetzt auch kein Standardproblem, würde ich vermuten.
Nein, also das muss man auch wirklich dazu sagen. Das ist natürlich ein schrecklicher Einzelfall, den es sicherlich hier und da auch noch mal geben kann. Aber wir haben jetzt kein Massenphänomen, dass Zwölfjährige durch die Straßen ziehen und solche Taten begehen. Das auf jeden Fall. Die Frage ist aber natürlich immer, und möglicherweise muss man es da etwas weiten, was tun und eben etwas tun. Es muss ja nicht das Gefängnis sein. Aber diese Täter, diese mutmaßlichen Täter, waren Jugendamt bekannt, ja, wo man sich dann auch immer wieder fragt.
Aber diese Mittel hat doch der Staat heute schon.
Ja, genau. Und da fragt man sich dann natürlich, nutzt er sie ausreichend? Wir haben ja immer wieder diese Fälle, gerade im Zusammenhang der Jugendämter, wo man sich fragt, müsst ihr nicht stärker eingreifen in das, was man eigentlich den Eltern zuschreibt, nämlich Erziehung, wenn man feststellt, es funktioniert nicht.
Ja, ich glaube, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich erinnere einen Fall von einer schwedischen Mutter, die einen riesigen Kampf führte gegen das dortige Jugendamt, weil die Schweden da viel härter sind. Und die hat Asyl in Polen bekommen, weil die Polen sagen, nein, die Tochter und Mutter oder Sohn und Mutter gehören zusammen und das ist ein zu starker staatlicher Eingriff. Also das ist eine brenzlige Stelle. Ich glaube, da gibt es viel zu diskutieren.
Und es ist noch ein Punkt brenzlig. Wir haben jetzt noch überhaupt nicht über die Herkunft der mutmaßlichen Täter gesprochen. Ich habe diesen Fall wahrgenommen über die Süddeutsche Zeitung, die Lektüre. Da spielt das auch keine Rolle. Und war dann
aber
ganz
die Art, wie es keine Rolle spielt, ist selber schon wieder so auffallend, dass es wie ein Eiertanz aussieht.
Also es gibt da so Formulierungen, manche Agenturen haben geschrieben EU-Bürger, man kann es immer benennen, Rumänen. Ja? Also eigentlich egal, aber dann doch wieder nicht.
Naja, wenn man nach Ursachenforschung, wenn man Ursachenforschung betreibt und nichts anderes, also ich glaube, wir können nicht Zwölfjährige sinnvoll in den Strafvollzug bringen und glauben, dass wir damit was erreichen, aber wir wollen natürlich die Wiederholung solcher Situationen vermeiden. Und dazu muss man sich fragen, aus welchen Kontexten, aus welchen Rahmenbedingungen sind Zwölfjährige in der Lage, so zu handeln. Und dann muss man sich selbstverständlich sämtliche Parameter anschauen. Und zur Sozialisierung gehört natürlich auch, können auch Kulturmilieus, das wird Ihnen jeder Soziologe bestätigen.
Kevin Spacey. Der amerikanische Schauspieler hat den tiefen Fall erlebt, den jemand erlebt, dessen Name im Zusammenhang mit dem Vorwurf sexueller Übergrifflichkeit steht. Er soll einen jungen Mann bedrängt haben vor vielen Jahren. Dieser Vorwurf kam im Zuge der MeToo-Debatte auf und Kevin Spacey verschwand, wurde aus Filmen herausgeschnitten, aus der Serie House of Cards herausgeschrieben. Jetzt gibt es juristische Bewegung in dem Fall und die beschreibt Arthur Landwehr.
Bei der Anklage spielt ein Handy des mutmaßlichen Opfers eine Rolle, denn damit wurden Textnachrichten und ein Video des Übergriffs verschickt. Das alles wurde ausgewertet und das Handy dem Besitzer zurückgegeben. Die Verteidigung will es jedoch noch einmal untersuchen, um festzustellen, ob etwas Wichtiges gelöscht wurde. Die vorhandenen Daten und Screenshots deuten darauf hin. Und jetzt ist das Handy plötzlich verschwunden. Das mutmaßliche Opfer von Spaceys Übergriffen, ein damals 18-jähriger Mann, versichert, nichts gelöscht zu haben. Die Mutter dagegen soll vor dem Verfahren Dinge gelöscht haben, die sie für peinlich hielt. Aber da das Löschen von Beweismaterial in den USA ein strafbares Verbrechen ist, befürchtet der junge Mann nun, sich selbst belasten zu können. Deshalb macht er von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch. Der Richter hat dies anerkannt, will im Gegenzug aber alle bisherigen Aussagen streichen. Und damit ist es wahrscheinlicher geworden, dass das Verfahren eingestellt wird und Kevin Spacey straffrei bleibt.
Also offenbar keine Verurteilung im Fall Kevin Spacey. Man muss es sehen, die Gerichte entscheiden. Da kommen verschiedene Sachen zusammen bei Kevin Spacey. Es gibt ganz alte Vorwürfe von Mitte der 80er Jahre. Das sind jetzt jüngere Vorwürfe. Man merkt das eben auch in der Technik, um die es da geht. Ja, Handys genau. Und dergleichen, das gab es 1986 noch nicht. Wenn das jetzt eingestellt wird, dann sind es ja formal juristische Gründe. Wir haben es gerade gehört, Beweisaufnahme, Fragen. Wird ihm das helfen?
Ich glaube nicht, dass die formal juristisch sind. Ich bin kein Jurist, kann deswegen auch noch nicht mehr unterscheiden, was formal juristisch und was materiell ist. Aber die Tatsache, dass ein Handy, das ein zentrales Beweisstück ist, verschwindet und damit nicht mehr rekonstruierbar ist, welche anderen Botschaften auch in dieser Zeit verschickt worden sind. Die Mutter des Klägers hat nämlich die Botschaften, die Kevin Spacey belasten, kopiert. Und nachdem sie die kopiert hat, geht das Handy verloren. Mhm.
Okay,
gut. Also, und auf dem Handy ließe sich zum Beispiel rekonstruieren, was sonst noch in diesem gleichen Zeitraum verschickt worden ist. Und das sagen nun die Anwälte von Kevin Spacey, also Dialoge, die darauf hinweisen, dass es da durchaus eine Einvernehmlichkeit gegeben hat. Das Verschwinden dieses Handys scheint mir weit mehr zu sein als nur ein Formfehler, der das Verfahren jetzt zur Einstellung bringt, sondern nährt den alten Verdacht, den wir bei MeToo natürlich immer haben. Das Schwierige ist, es sind Situationen, die in Intimität passieren und wo es keine Zeugen gibt. Und wie können wir das vor Gericht beweisen? Wie können wir das nachweisen? Wir haben natürlich auch immer die Sorge, dass die Beschuldigten vorverurteilt werden und sich nicht reinwaschen können, weil man ihnen nicht glaubt. Mhm. Und genau in den Kern dieser Aporie fällt dieser Fall Kevin Spacey. Ich glaube schon, dass das jetzt auch mehr bewirkt, okay. Nochmal im Nachdenken.
Gut, ja, ich meinte mit formaljuristisch halt wirklich diese Frage, belastet man sich selbst, zieht man eine Anklage zurück, weil man sich belasten könnte durch das Löschen dergleichen. Aber gut, das ist natürlich in der Tat eine innerliche Dimension und ist ja auch interessant, dass im Fall Spacey wie auch in anderen Vorwurfsfällen nach dem ersten Fall, der eben an die Öffentlichkeit ging, dann ganz viele folgten, ja, wo man auch immer natürlich die Frage stellen muss, inwieweit spielen da andere Interessen, Trittbrettfahrer. Ja. Respekt vor den Opfern ist immer wichtig, wenn es Opfer gibt. Deswegen ist diese Debatte auch so schwierig, deswegen muss man auch seine Worte so sehr wägen. Aber, und genau, das bitte nicht wegschneiden, wenn ich jetzt zitiert werde. Gerade wenn wir angucken, was Kevin Spacey aus der Frühzeit, aus den 80er Jahren vorgeworfen wird. Das ist ja eigentlich auch wirklich nichts. Also es ist eine Kleinigkeit. Wenn man dann vergleicht, was das für seine Schauspielerkarriere bedeutet, ist es enorm.
Ja, die Wirkung ist schon durchschlagend. Ja, ich habe dazu gar keine starke Meinung. Ich stehe nur auch fasziniert davor, wenn ich das sehe und beobachte. Jetzt muss man eigentlich sagen, wir befinden uns im Filmbusiness. Die Instanzen, die darüber entscheiden, ob jemand sein Gesicht noch auf der Leinwand zeigen kann, sind gewaltige Wirtschaftsunternehmen, die selbstverständlich aus ihrer Logik einfach danach gehen, funktioniert es noch mit dem Publikum? Ich investiere, keine Ahnung, 30, 50 Millionen Dollar in diese Produktion. Also müssen so und so viele Millionen Leute bereitwillig am Samstagabend gerne in diesen Film gehen oder sich diese Netflix-Serie anschauen. Und vielleicht finden die es unangenehm, wenn sie den Schauspieler die ganze Zeit mit einer moralisch fragwürdigen Handlung assoziieren.
Aber das Interessante ist ja dieses vielleicht, man weiß es eigentlich gar nicht. Und in einem vorauseilenden Gehorsam vor einer möglichen Publikumsverurteilung trifft man einfach schon mal dieses Urteil, aus dem ein solcher Schauspieler nicht mehr rauskommt. Und dazu kommt ja noch der Punkt, es gibt ja auch noch die Variante, selbst wenn er nicht nur ein moralisches Schwein ist, sondern wirklich auch Dinge getan hat, die man juristisch verfolgen müsste, bleibt ja immer noch der Gedanke, das Werk bleibt. Und die alte Frage, die wir immer wieder aufwerfen müssen, in ganz unterschiedlichen Bereichen, darf man Werk von Autor trennen?
Ich glaube, das sind die Frage kann man nur beantworten, indem man trennt zwischen Rezeption und Produktion. Selbstverständlich steht das Werk für sich. Und das darf dann jeder Betrachter oder Zuschauer für sich selber entscheiden, wie er, was weiß ich, zum Beispiel ein Klaus-Kinski-Film, über den es ganz furchtbare und vermutlich berechtigte Vorwürfe über Missbrauch seiner eigenen Tochter gibt, ob man sich noch Fitzcarraldo von Werner Herzog anschauen will oder nicht. Das ist eine souveräne Rezeptionsentscheidung. Die Frage aber auf der Produktionsseite, ich bin eine Filmfirma, ob ich mit so jemandem weiterarbeite, finde ich auch völlig legitim, dass die gewissermaßen schnöde, pragmatisch entschieden wird.
Gerade kam eine Nachricht rein, während Deutschland noch viel diskutiert darüber, wie man mit dem Klimawandel umgeht, wird da gehandelt. Frankreich führt eine Ökosteuer auf Flugtickets ein, das ist die Nachricht, 180 Millionen sollen da zusammenkommen und das könnte pro Ticket irgendwas zwischen 1,50 Euro und 18 Euro bedeuten, die oben drauf kommen. Das passt ganz gut zu einer Meinungsäußerung, die wir heute Morgen bei uns im Programm hatten, im politischen Feuilleton. Uwe Borg hat da genau dieses Herangehen, nämlich über den Preis, also Sachen teurer machen, das im Prinzip als eine Art modernen Ablasshandel bezeichnet. Ijoma Mangold, finden Sie den Vorwurf nachvollziehbar?
Nicht nur nicht nachvollziehbar, da kann ich mich richtig aufregen. Was mir sowieso an dieser ganzen Klimadiskussion immer stört, sie wird ja geführt wie so ein eschatologisches Thema. Weil es um den Weltuntergang geht, ist jede Maximalforderung sowieso immer legitimiert. Jetzt eine vollkommen vernünftige Maßnahme einzuführen, die real dem Verbrauch oder der Beanspruchung von CO2 einen Preis zuordnet, das ein Ablasshandel zu nennen, bringt es ja in eine Parallele mit dem Seelenheil. Aber das ist nicht das Seelenheil, sondern es ist etwas, was wir versuchen müssen, durch politische Maßnahmen sinnvoll zu steuern. Wir müssen Verhaltensanreize schaffen.
Okay,
ein Verhaltensanreiz ist ein legitimes Mittel in einer modernen, aufgeklärten Marktgesellschaft.
Wenn es den denn schafft, und ich glaube, das ist der Vorwurf, dass man sich letztendlich freikauft und weiter fliegt. Das Entscheidende wäre eigentlich, dass man dann nicht fliegt, sondern beispielsweise mit der Bahn fährt.
Ich glaube nicht an eine Zukunftsgesellschaft mit weniger Mobilität.
Aber anderer Mobilität möglicherweise. Ja. Das heißt, Ijoma Mangold, der Flugreisende, würde ab einem bestimmten Preis sagen, dann nehme ich doch lieber die Bahn?
Ja.
Oder würden Sie sich freikaufen?
Ich bin schon auch immer gerne der, der sich mal so freikauft.
Okay, mit diesem Bekenntnis würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle, mit diesem ehrlichen Bekenntnis einfach Schluss. Ijoma Mangold, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Sehr gerne.